In der Schweiz werden pro Jahr und Person über 50 Kilo Fleisch gegessen. Das ist fast 1 Kilo Fleisch pro Person und Woche. Ich begrüße euch ganz herzlich im heutigen Abend. Ich bin der Jonas Sagisdorf und ich arbeite beim Sozialinstitut Ethik 22. Und mein Gast bei mir heute ist der Markus Wild und er ist Professor für Philosophie an der Uni Basel. Und er ist ein Experte für Tierphilosophie. Das ist Tierethik und Tierkognition, also wie denken und fühlen Tiere. Und er ist auch Mitglied im Initiativkomitee von der Massentierhaltungsinitiative. Jetzt habe ich ganz kurz ein paar technische Hinweise. Es kann sein, dass ihr, wenn ihr etwas sagen wollt, Probleme mit dem Mikrofon habt, dann müsst ihr als erstes mal alle Programme einsetzen, die den Zugriff auf das Mikrofon blockieren können. Wenn ihr wollt, etwas fragen oder etwas kommentieren, dann könnt ihr einfach die Hand aufheben und dann holen wir euch auf die Bühne und dann könnt ihr schwätzen. Wenn ihr wollt, Freude oder Zustimmung ausdrücken, dann könnt ihr auf euren Avatar klicken und ein passendes Emoji auswählen, das dann kommt. Und wer möchte irgendetwas fragen, aber nicht möchte etwas sagen, kann auch gerne Fragen in den Chat reinschreiben und dann nehmen wir die Fragen auf. Genau, jetzt können wir direkt starten. Wir schwätzen heute genau über Tierhaltung und Konsum von tierischen Produkten. Und meine erste Frage an dich, Markus, ist: Wie bist du persönlich berührt und betroffen von diesem Thema?
Ja, zuerst guten Abend miteinander und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Es gibt eigentlich viele Ebenen, wo ich betroffen bin. Einerseits ist eine lebensgeschichtliche Ebene. Das heisst, von meiner Herkunft her kenne ich Tiernutzung sehr gut. Meine Großeltern sind Bauern und Metzger. Wir haben auch Tiere bei uns auf dem Gasthof und ich habe auch Ausschlachtung erlebt. Das heisst, ich kenne das ein bisschen von innen. Ich bin auch sehr viel mit Wildhütern herumgehangen und habe dort auch als Bub und als Jugendlicher schon eine gute Ansicht von der Jagd bekommen. Das ist ein bisschen der lebensgeschichtliche Zugang. Philosophisch ist so, dass alles, was mit Tieren zu tun hat, interessiert mich in meiner Forschung. Ja, was dürfen wir mit Tieren machen? Tierethik. Können Tiere denken? Können sie empfinden? Was empfinden sie? Was sind ihre Art von Denken? Das ist das, was mich philosophisch interessiert, sozusagen im Beruf. Und dann gibt es heute die Herausforderungen, die wir haben. Das betrifft den Klimawandel, das betrifft das Wohlsein der Tiere, das betrifft unsere Gesundheit. Und da glaube ich einfach, muss ich als politisch interessierter Mensch engagiert sein, dass es in eine bessere Richtung geht. Ich glaube, der Umgang mit Tieren steht ganz im Zentrum von vielen drängenden Problemen der Gegenwart. Und da finde ich das Engagement wichtig.
Genau, also das ist, du bist quasi eigentlich auf drei Ebenen betroffen. Einerseits von deiner Herkunft, von deinem Aufwachsen her, wo du das nicht erlebt hast, von deinem Beruf als Tierphilosoph und aber auch als politisch engagierter Bürger in unserem Land. Das ist schön. Jetzt geht es wie der Tierhaltung, geht es nicht nur um Landwirtschaft, sondern wir haben Nutztiere in verschiedenen Ebenen, im Zirkus, in der Landwirtschaft und viel auch in der Forschung. Kannst du vielleicht etwas erzählen, über was sind die Unterschiede zwischen den Haltungen von verschiedenen Nutztieren?
Ja, es ist bei den Nutztieren in der Forschung ist ja so, dass die Anforderungen relativ streng sind. Auch wenn man das Gefühl hat, dass die Forschung vielleicht viel zu leicht an Tiere herankommt, das stimmt einerseits, weil Forschung dort extra Tiere züchten für Forschung, also Mäuse und Ratten vor allem. Aber gleichzeitig gibt es in der Schweiz ein wahnsinnig strenges Verfahren für die Bewilligung für Tierversuche und auch sehr strenge Vorgaben, wo die Tierversuche sollen angehen sollen. Wenn ich das ein bisschen ausführen darf, wenn eine Forscherin will einen Tierversuch machen, dann muss die Forscherin das rechtfertigen. Das heißt, ich kann nicht einfach Tiere brauchen, sondern sie muss einen Antrag schreiben an eine Ethikkommission und eine Bewilligung einholen und zeigen, dass der Nutzen von der Forschung den möglichen Schaden von den Tieren überwiegt. Ja, und das muss die Forscherin für jeden Versuch machen. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass Tierversuche nicht sein sollten, außer die Forschung kann zeigen, dass sie einen Nutzen haben für die Forschung selber oder vielleicht für Medikamente und Therapien. Eine andere wichtige Sache bei der Forschung ist, dass es schon lange das sogenannte 3R-Prinzip gibt. Das kommt aus dem Englischen und meint replace, reduce, refine. Das replace meint, dass man immer mehr probiert, Alternativen zu Tierversuchen, also zum Beispiel künstliche Systeme oder Mikrochips oder Computersimulationen brauchen. Das Reduce meint, dass man immer weniger Tier braucht in Tierversuchen. Und Refine meint, dass man immer feinere Methoden braucht, die Tier weniger belastet. Ja, und das 3R-Prinzip ist eine ganz wichtige Sache. In der Schweiz gibt es jetzt ein grosses Programm, das das vorantreibt die nächsten 5 Jahre. Und Holland zum Beispiel wird aufgrund von dem 3R-Prinzip bis in 10 Jahren ganz aus den Tierversuchen aussteigen. Das heisst, dort haben wir sehr starke Vorgaben. Wenn wir jetzt überwechseln zu der Tiernutzung in der Landwirtschaft, wo unvergleichlich viel mehr Tiere genutzt werden als in der Forschung, dann sind die Anforderungen natürlich viel, viel schwächer. Ja, also wenn man vom strengsten Tierschutzgesetz der Welt redet, dann kann man sagen, ja, in der Forschung ist das so, aber wenn man es vergleicht in der Landwirtschaft, ist das nicht so. Ja, Tiere können genutzt werden, es gibt gewisse Haltungsbedingungen, aber so die Bewilligungsverfahren sind nicht gross da. Und wenn man sich mal überlegt, man würde das 3R-Prinzip anwenden auf die Nutztierhaltung, dann wäre natürlich die Ausgangslage viel einfacher. Ja, wir haben mittlerweile viele Alternativen zu tierischen Produkten. Also Replace würde gut gehen. Reduce, dass man die Anzahl der Tiere reduziert, ist eigentlich etwas, was sehr wichtig ist, um nicht Futter importieren müssen, um weniger Fleisch konsumieren. Und Refine ist eine Verbesserung der Haltungsbedingungen. Und jetzt, wenn man die Initiative anschaut, probiert die Initiativen eigentlich, die zwei Prinzipien vom Reduce und Refine stärker zu machen. Also sie will, dass es weniger Nutztiere in der Schweiz gibt, die aber besser gehalten werden und darum auch bessere Qualität verspricht. Auf eine Art kann man sagen, Forschung in der Schweiz muss schon lange auf die Würde des Tieres achten und die Initiative verlangt, dass auch die Landwirtschaft den Verfassungsartikel für die Tierwürde jetzt ernst nimmt.
Jetzt hast du gerade die Haltungsbedingungen angesprochen in der Landwirtschaft. Und jetzt gehört man ja ganz viel, unseren Tieren geht es gut. Das ist auch ein wichtiges Argument, das die Genfer-Initiative bringt. Es besteht kein Bedarf, unseren Nutztieren geht es gut, wie sie es haben in der aktuellen Gesetzeslage. Wie bewertest du, wie geht es unseren landwirtschaftlichen Nutztieren?
Ja, das hört man natürlich immer wieder, dass es ihnen gut geht. Das ist auch eine Art von Zweckoptimismus. Vor vielen Jahren habe ich zu Fisch gearbeitet, zu der Frage, ob Fisch Schmerz empfinden können. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch immer wieder auf Tagungen, Workshop und Arbeitsgruppen gewesen, wo auch Fischzüchter dabei sind, die kommerziell mit Fisch arbeiten. Und lustigerweise hat man von den Fischzüchtern immer zwei Sachen gehört. Das Erste, was sie gesagt haben, ist, unseren Fisch geht es gut. Und das Zweite, was sie gesagt haben, wir wissen eigentlich nicht, was Kriterien sind, um herauszufinden, ob es ihnen gut geht. Und beides zusammen kann nicht richtig wahr sein. Also man kann nicht gleichzeitig sagen, es geht dem Fisch gut, aber wir wissen eigentlich gar nicht, an wann, dass wir das merken. Wenn wir jetzt ein bisschen schauen auf die Tierhaltung, wie wir sie jetzt haben, dann ist die Tierhaltung schon belastend für die Tiere. Und das hat zwei Gründe. Das erste ist die Masse, wie die Tiere gehalten werden. Auf das zielt auch die Massentierhaltungsinitiative. Aber das Zweite ist auch, dass die Tiere ja sehr stark gezüchtet und verändert worden sind, zum Leistung bringen oder auch manipuliert werden, zum Leistung bringen. Um das ein bisschen konkreter zu machen, wir haben ja vor ein paar Jahren auch über Initiativen für Hörner für Kühe abgestimmt. Ja, dass Kühe sollen Hörner haben und dass auch ein Anreiz geschaffen wird. Dort war eine grosse Frage, ob das Enthornen, ob das den Kühen wehtut, ob das den Rindern Schmerzen bereitet. Und da ist tatsächlich eine Untersuchung gelaufen in der Schweiz. Die ist ein bisschen verzögert veröffentlicht worden, wo er nachweisen konnte, dass bei jungen Rindchen die Enthornung auf Monate raus eigentlich zu Schmerzen führt. Also die sind sehr empfindlich dort. Ja, das ist nicht eine kleine Sache, die weggeht, das ist auf lange Zeit eine Empfindlichkeit. Das ist darum interessant, weil man oft gar nicht so richtig wissen, wie es dem Tier geht, weil man zu wenig genau anschaut. Ein zweites Beispiel, das vielleicht noch kurz, ja. Das ist noch krasser, das betrifft Hühner. Hühner, die Eier produzieren, die haben ja wahnsinnigen Leistungsdruck. Ja, die legen über 300 Eier im Jahr oder die setzen wahnsinnig schnell Gewicht an. Und beides geht auf das Skelett der Hörner. Also das Skelett wird stark belastet oder es hat zu wenig Kalzium, weil das in die Eier geht. Und da hat eine Studie von der Uni Bern kürzlich gezeigt, durch Röntgenbilder, dass über 90% der untersuchten Hörner, die Eier legen, dass die Knochenbrüche haben. Und zwar nicht ein Knochenbruch, sondern drei. Manche Hörner haben bis 11 Knochenbrüche gehabt. Und wenn man das als Grundlage nimmt, dann kann man mit gutem Gewissen sagen, oder eher mit schlechtem Gewissen, nein, den Tieren in der grossen Wassertierhaltung geht es wirklich nicht gut, wie mit einem Knochenbruch leben. Oder mit 11 ist auch für Huhn kein Zuckerschleck.
Genau, jetzt sagst du eben, den Tieren geht es nicht gut. Jetzt ist so ein bisschen meine nächste Frage. Jetzt, ich bin ein Mensch und wie kann ich meine Schmerzerfahrung, die ich habe als Mensch, kann ich die gleichsetzen mit den Schmerzerfahrung von einem Huhn oder von einer Kuh, oder wie kann ich mich dem annähern?
Vielleicht, ich kann nicht ganz pauschalisieren. Es gibt einige Tiere, wo es recht gut geht in der Tierhaltung. Ja, das sind die Tiere, die wir meistens in der Werbung sehen oder in politischen Kampagnen. Das sind die Tiere, die man wirklich sieht, die sichtbar sind. Das grosse Problem sind die Tiere, die nicht sichtbar sind, die eingesperrt sind, die nicht das Licht sehen. Und denen geht es nicht gut. Und das ist auch ein grosses Problem, weil wir unser Urteil oft auf den Tieren bauen, die wir sehen, aber die Tiere, um die es wirklich geht, sind die unsichtbaren Tiere. Jetzt aber ein bisschen zurück zu dem, wie man das einschätzen kann. Es gibt so eine bekannte Geschichte aus der chinesischen Philosophie. Und die geht so. Also eine alte Geschichte, ist in China sehr bekannt. Zwei Philosophen laufen an einem Fluss, es ist schönes Wetter, und im Fluss springen die Fische manchmal aus dem Wasser raus. Und dann sagt der eine Philosoph, ah, schau, wie schön ist es, dass sich die Fische freuen. Der andere Philosoph entgegnet, du bist kein Fisch, wie kannst denn du wissen, ob es diesen Fisch gut geht, ob sie Freude hat? Der erste studiert und entgegnet dann, ich weiss es vom Verhalten der Fisch und ich weiss es, weil ich meine eigene Freude kenne. Und das ist eigentlich eine recht gute Antwort, weil zum Wissen, wie es dir geht, müssen wir erstens darauf schauen, wie die Tiere leben, wie ihr Körper beschaffen ist. Zum Beispiel bei Fischen hat man ganz lange gemeint, dass sie gar keine Schmerzen empfinden können. Das ist mittlerweile widerlegt, das ist falsch, das ist ein Mythos. Aber gleichzeitig, und das ist der zweite Teil, sind viele Tiere, vor allem Wirbeltiere, sind biologisch nicht so weit weg von uns. Ja, wenn die gleichen Voraussetzungen haben wie wir zum Schmerzempfinden oder Freudeempfinden, dann können wir mit grosser Wahrscheinlichkeit schliessen, dass das bei den Tieren auch der Fall ist. Also man muss eine gute Mischung haben, aus Selbsterkenntnis und gutem wissenschaftlichem Wissen über die Lebensbedingungen von den Tieren.
Danke vielmals, das habe ich jetzt wirklich total erhellend gefunden. Einfach genau, wir können auf uns schauen, wie fühlen wir uns in gewissen Situationen und das kombinieren mit unserem wissenschaftlichen Wissen, das wir haben über Tiere. Und so können wir eigentlich sehr gut wissen, wie es an einem Tier in einer spezifischen Situation kommt. Jetzt wollte ich kurz fragen, ob vielleicht irgendjemand aus dem Publikum schon eine Frage an Markus hat, die er oder sie gerne möchte einwerfen möchte. Einfach schnell Hand aufheben oder im Chat auch fragen. Wenn das bis dahin nicht der Fall ist, dann fahren wir mal weiter. Ich möchte gerne ein bisschen näher auf die Initiative eingehen. Und viel gehört, das Argument von den Initianten ist, von den Gegnern von der Initiative ist, dass sie sagen, ja, wir haben ja das beste Tierschutzgesetz auf der Welt und wir haben viel besseres Tierschutzgesetz als die EU, darum ist es gut. Und was mir da immer ein bisschen auffällt, ist, es ist eine vergleichende Wertung, gut ist es, wenn es besser ist als der nebendran und nicht irgendwie ein Gut, das sich misst an irgendwelchen Standards. Jetzt, wie bewertest du die ganze Frage? Mhm.
Ja, ein bisschen etwas habe ich schon gesagt. Erstens mit dem Vergleich zwischen den Anforderungen an die Forschung, ja, Tierversuche, und den Anforderungen an die Landwirtschaft. Ja, da sehen wir schon mal eine Diskrepanz, eine grosse. Die Forschung ist näher bei der Verfassung als die Landwirtschaft. Also die Forschung berücksichtigt Tierwürde sehr viel mehr als die Landwirtschaft, wenn es um Gesetz geht. Aber tatsächlich ist der Vergleich immer mit dem Ausland. Und da hört man eben oft, wir haben das beste Tierschutzgesetz der Welt. Ich glaube, das ist aus zwei Gründen eine falsche Perspektive. Der erste Grund ist, dass das faktisch gar nicht mehr stimmt. Wenn man Bestimmungen in Schweden anschaut, die sind um einiges besser. Ja, Schweden hat ein strengeres Gesetz, was die Haltung von Tieren in der Landwirtschaft anbelangt. Das heisst, wir haben hier nicht mehr das Beste. Das ist eigentlich mehr so ein Satz, der sich so eingebürgert hat, wo man gar nicht mehr genau anschaut. Und auch in der EU gibt es viele Bestimmungen, die schwächer sind. Es gibt aber auch Bestimmungen, die besser sind. Zum Beispiel ein Schwein hat in der EU 0,75 Quadratmeter Platz, bei uns sind es 0,15. Das heisst, wir haben weniger Platz in der gesetzlichen Grundlage als in der EU. In anderen Bedingungen sind die Schweiz wieder besser und die EU wieder schlechter. Also das ist der erste Aspekt. Ich glaube, das stimmt so gar nicht. Der zweite Aspekt ist aber viel wichtiger. Nämlich, das stimmt nicht im Hinblick auf die Herausforderungen, die vor uns sind. Es ist klar, dass wir unseren Konsum von Tierprodukten, Fleisch, Milch und Eier, reduzieren müssen. Das ist eine Forderung, die hat zu tun mit dem Klimaschutz. Das ist ein Treiber in der Klimaerwärmung. Es hat zu tun mit der Gesundheit. Ja, Tierprodukte belasten unsere Gesundheit und die Gesundheit der Tiere. Und es hat drittens auch zu tun mit der Belastung der Umwelt, vom Grundwasser zum Beispiel, oder mit dem Einsatz von Antibiotika. Und darum einfach sagen, wir sind jetzt auf dem besten Stand. Das verkennt eigentlich die Herausforderungen, das verkennt, wo wir hin wollen. Und wir müssen relativ zu diesen Herausforderungen, Klima, Gesundheit und Umwelt, den Maßstab setzen. Wir brauchen nicht das absolut beste Tierschutzgesetz von allen möglichen Universen, sondern das Beste, das die Herausforderungen wirklich ernst nimmt und auf sie reagiert. Und da, glaube ich, ist die Massentierhaltungsinitiative ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Danke vielmals. Das ist wirklich spannend, so einen kleinen Faktencheck. Jetzt sehe ich gerade, Thomas hat noch eine Frage gestellt im Chat. Und zwar geht auf eine ganz grundsätzliche Ebene. Dürfen wir überhaupt Tiere nutzen? Und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen die ethische Grundlage, dass wir sagen, ja, wir dürfen Tiere nutzen für uns Menschen. Und wo sind die Grenzen von dieser Nutzbarmachung der Tiere?
Das ist eine wichtige und so wie die Zentralfrage eigentlich auch für die philosophische Tierethik. Und wenn man so ein bisschen umschaut, was wäre eigentlich das Ideal wäre wahrscheinlich da drin bestehen, und das ist auch meine persönliche Auffassung, dass man die Nutzung der Tiere möglichst abschaffen sollte. Das heisst, man sollte den Tieren so etwas wie Grundrecht geben, ein Recht auf Leben, ein Recht auf Unversehrtheit, ihnen auch Land zur Verfügung stellen, wo sie sich wieder ansiedeln können und ungestört leben. Das wäre sozusagen das Ideal. Aber, und das ist der andere Punkt, wir leben in einer Gesellschaft, die pluralistisch ist, das heisst, wo unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Und das heisst, wir können nicht nach dem Besten streben, sondern nach dem Zweitbesten. Und dort, glaube ich, gibt es aber doch einen Konsens, dass man Tiere so sollten nutzen, dass es möglichst starkes Wohlsein von den Tieren berücksichtigt. Also das Tierwohl systematisch fördern, auch wenn man jetzt am Schluss sie tötet, das scheint etwas zu sein, wo man doch einen Konsens hat, weil mit dem können die meisten Leute einverstanden sein. Ja, weil man sagt, es ist eigentlich falsch, einem Lebewesen unnötig Schmerz, Leid und Angst zuzufügen. Und das finden wir auch in unserem Gesetz, das finden wir in der Verfassung, das finden wir im Tierschutzgesetz. Und darum glaube ich, das sollte unser Konsens sein für eine Tierhaltung in einer demokratischen Gesellschaft, dass wir das, was eigentlich schon in den Gesetzen sind und was die Leute glauben, wirklich ernst nehmen und in die Realität umsetzen. Und darum denke ich, vor dem Hintergrund darf man Tiere nutzen, ja, quasi second best, also die zweitbeste Lösung, wenn das Tierwohl maximal berücksichtigt ist und nicht immer die wirtschaftlichen Erwägungen den Vorrang hat. Im Moment ist bei wirtschaftlichen Überlegungen hat das Tier immer das Zwei auf dem Rücken in der Schweiz. Das Tier würde hier oder her, das ist das Wichtigste, was wir haben. Und das Tierschutzgesetz, das wir jetzt haben, ist eigentlich nicht ein Tierschutzgesetz, sondern ein Tiernutzungsgesetz. Es bestimmt die wirtschaftliche Nutzung, sodass es gerade nur moralisch vertretbar ist gegenüber dem Konsument. Und das ist eigentlich eine Marktlogik, die das Tier als eine Ware anschaut. Und das finde ich, das ist ethisch nicht bloß fragwürdig, sondern ethisch eigentlich auch verwerflich, so mit Lebewesen umzugehen, die etwas empfinden.
Ja, genau. Ja, finde ich eine schöne Zusammenfassung. Wirklich so quasi, es ist eine gesellschaftliche Realität, dass Tier auch Nutztier ist. Und um die gesellschaftliche Realität können wir nicht drum herum, aber einfach innerhalb von dieser Realität sollte das Primat nicht auf einer möglichst hohen Wirtschaftlichkeit liegen, sondern wirklich auf einer möglichst grossen Berücksichtigung von der Würde der Tiere. Ist das so?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, Würde von der Tier. Aber die Würde ist ja nicht etwas, wo nicht am Schluss auch eine positive Rückwirkung hat. Weil wenn wir mit dem Tier besser umgehen, dann tun wir auch ganz viele andere Probleme anpacken. Ja, ich habe schon darauf hingewiesen, wir müssen den Tierbestand reduzieren, um mit der Klimaerwärmung umzugehen. Wir müssen den Tierbestand reduzieren, um damit umzugehen, dass wir Grundwasserprobleme haben, dass wir zu viel Antibiotika brauchen und auch für Gesundheit. Das heisst, das hat im Effekt wieder gute Folgen, ja, die auch wirtschaftlich wichtig sind. Und gleichzeitig ist der Umgang ja auch auf eine Art wirtschaftliche Innovation. Ja, es fördert Alternativen und es bringt Bauern zum Beispiel auch dazu, dass sie endlich faire Preise für ihre Sachen bekommen, dass es einen Inlandvorrang gibt. Bauern haben ja seit vielen Jahren zu Recht immer gesagt, wir haben unfaire Preise, es gibt einen Konkurrenzdruck von den Grossen, die Leute gehen ins Ausland. Und jetzt ist eine Initiative, die diese drei Probleme anpackt und ich empfinde es eigentlich fast als wird unverständlich, dass Bauern dem gegenüber nicht offener sind. Einige sind es, aber die Mehrheit ist es nicht.
Ja, ich glaube, das wäre eine Diskussion, die wir den ganzen Abend führen könnten. Die Identität der Bauern, oder? Und sind das Themen, wo Bauern mehr wert als Angriff für Identität? Oder geht es um Identität oder geht es um Praxis? Das sind sehr komplizierte Fragen, die wir vielleicht könnte nicht gleich auf den Bauernverband einladen, um das zu diskutieren. Jetzt habe ich noch eine Frage im Chat, und zwar jetzt unter den Bedingungen, die du vorhin genannt hast, wie würde ethisch vertretbare Hühnernutzung im Hinblick auf Bullenfleisch, also Fleischproduktion, ganz konkret aussehen können?
Ja. Also ganz konkret wäre es erstens eine grosse Reduktion von der Stückzahl, die wir haben von Hühnern. Also wir haben momentan viel zu viele Hühner und auch zu grosse Gruppen, zu grosse Grössen in einem kleinen Teil des Betriebs. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir wegkommen von den Hybridhühnern, weil die Hybridhühner eigentlich eingebaute Probleme haben. Die Masthähne setzen zu viel an. Das Gesundheitsproblem und das Gleiche ist auch bei den Legehennen. Die haben auch gesundheitliche Probleme und leiden eigentlich unter der Leistungszucht. Da wäre der Weg eigentlich mehr zu den Zweiweghühnern. Und das hat zur Folge, dass wir auch bereit sein für Qualität mehr zu zahlen und den Konsum von Hühnerfleisch und Eier massiv zu reduzieren.
Ich unterbreche auch, falls ihr hört, dass ihr nicht weiss, was ist denn ein Hybridhuhn?
Ein Hybridhuhn ist eigentlich ein Huhn, das gezüchtet worden ist über lange Zeit, um etwas Bestimmtes herstellen. Also die allermeisten Hühner, die wir heute in der Schweiz sind entweder Hühner, die auf Eier gezüchtet sind oder die auf Fleischansatz gezüchtet sind. Es lohnt sich wirtschaftlich heute nicht, in aller Regel Hühner zu haben, die beides machen. Also die alte Hühnerrasse, das Schweizer Huhn, aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist ein Huhn, das soll ein bisschen Fleisch ansetzen und auch Eier geben. Aber wenn man wirklich heute Massenproduktion machen will, dann hat man Hühner, die spezialisiert sind auf Eier oder auf Fleischproduktion und nicht auf beides. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass man bei den Legehühnern, die auf Eierproduktion spezialisiert sind, alle Männchen nicht brauchen kann. Ein Legehahn gibt es nicht, Hähne legen keine Eier. Aber die setzen auch kein Fleisch an, also muss man die männlichen Hühner bei den Legezuchten muss man die frühzeitig ausschalten, die dort man schreddern oder vergasen. Das sind alles Folgen von der Leistungszucht, die man bei Hühnern hat.
Ja, was ich jetzt hier noch rausgehört, was ich ganz spannend finde, wenn du hier quasi traditionelle Schweizer Huhn ansprichst. Man könnte eigentlich auch sagen, dass wir eine schöne Synergie eigentlich haben diesbezüglich zwischen Schutz von lokalen, traditionellen Rassen mit der umweltverträglicheren und tierfreundlicheren Landwirtschaft. Würdest du sagen, da besteht eigentlich eine schöne Konvergenz zwischen diesen drei Themen?
Auf eine Art ist das etwas, was viele Kleinbauern auch anstreben. Also, die sagen, wir wollen eine Landwirtschaft. Das heisst, wir wollen eine Landwirtschaft, die die Ressourcen vom Land braucht. Das heisst, das Futter da produziert und nur so viel Tier hat, wie man auch ernähren kann, kein Import. Und wo auch starke lokale Rassen braucht und nicht abhängig ist von internationalen Grosskonzernen. Und da gibt es eine gewisse Konvergenz. Und wenn wir mehr in die Richtung gehen, dann belastet das Tier, Umwelt und Mensch sehr viel weniger. Aber es ist klar, durch das wird der Preis höher und wir müssen unsere ganze Ernährung umstellen auf sehr viel weniger Milch, Eier und Fleisch.
Jetzt, das ist gerade spannend, wie du sagst, der Preis wird höher. Es gibt ja so ein Sprichwort, die so stimmen mit dem Portemonnaie.
Ja.
Was ist denn, das geht gleich so über deine Expertise hinaus, aber kannst du so ein bisschen spekulieren, was für Preissteigerungen zu erwarten sind bei einer Annahme von der Initiative? Weil das ist gerade noch, was Franziska auch im Chat geschrieben hat.
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen, weil die Zahlen, die gehen immer wahnsinnig auseinander. Ja, je nachdem, wer Zahlen erhebt und auf welchen Grundlagen. Aber wenn man schaut, bei der Regelfolgerungsstudie, die der Bund gemacht hat, dann rechnet man mit einer Preissteigerung von 5-20% im Bereich der tierisch produzierten Lebensmittel. Dafür auch bessere Qualität, aber es soll teurer werden. Und das ist auch intendiert, es ist als Steuerungsmittel da, dass man stärker auf andere Produkte ausweicht. Was hingegen nicht stimmt, ist, dass einfach der Preis der heutigen Bioprodukte so hoch bleibt, wie er jetzt ist. Weil Bioprodukte als Nischenprodukt werden künstlich hochgehalten. Wenn mehr Bio nach Biostandard produziert wird, dann werden auch die Produkte im Verhältnis günstiger. Also es wird steigen, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht so stark steigen, wie die pessimistischen Prognosen sagen. Das ist, glaube ich, ein bisschen Zweckpessimismus.
Und wer sowieso bereits Bio kauft, der wird sogar ein bisschen sparen können, habe ich herausgehört.
Das kann durchaus sein, wenn die Produktion in die Richtung geht, dann haben wir da ein stärkeres Angebot. Ja, dann können wir innerhalb von dem Angebot noch Labels haben mit noch stärkeren Anforderungen. Das ist immer noch möglich.
Genau, danke vielmals. Jetzt kann ich noch eine letzte Frage berücksichtigen, bevor wir zum Abschluss gehen. Ein bisschen müssen wir vielleicht überziehen. Und zwar eben massive Reduktion hat es mal geheißen im Verlauf. Was das die Initiative wird zu dem führen. Jetzt, was ist denn überhaupt sinnvoll? Was geht auf, oder? Jetzt unterm Strich, wie viel Eier, wie viel Fleisch, wie viel Milch denn sinnvoll zum Konsumieren in einer Woche? Auch, dass es überhaupt möglich ist, das unter Berücksichtigung von der Wölfe oder Tiere zu produzieren. Kannst du noch etwas dazu sagen?
Das ist etwas, was für mich schwierig ist, weil das fällt ein bisschen außerhalb von meiner Expertise, also was genau die Erwartung jetzt ist oder quasi das Maß in einer Woche. Aber wenn man schaut, was Zielvorgaben sind, dann ist es, glaube ich, richtig zu sagen, du hast ja mit dem angefangen, Jonas, wir brauchen pro Kopf über 50 Kilo Fleisch im Jahr. Das müssen wir sicher, also das ist vernünftig, um das mehr als halbieren. Ja, das ist eine Ausrichtung, die man haben kann. Und bei den Eiern und bei der Milch, glaube ich, sollte es noch stärker sein als mehr als halbieren. Das sind so Zielrichtungen, die man hat. Aber genaue Angaben fällt mir schwer, weil das ist eher etwas, was in eine Wirtschaftsberechnung hineinkommt. Subjektiv ist es so, aber das ist dann quasi wie das Optimum. Ich lebe so, dass ich eigentlich ganz auf diese Sachen verzichte. Ja, aber das ist dann, das geht ja weit über die Initiativen raus, die wird ja nicht eine tierfreie Produktion, sondern eine tiergerechtere Produktion.
Genau. Danke vielmals. Jetzt ist schon eins von Sydney. Jetzt müssen wir langsam zum Abschluss kommen, dass die, die am Sydney gehen müssen, auch pünktlich gehen können. Falls der Markus noch ein bisschen Zeit hat, ein bisschen zu bleiben, kann man natürlich auch noch einmal bei diesem Abschluss vielleicht noch eine Frage stellen. Jetzt, was ich vom heutigen Abend also am allermeisten mitnehme, ist wirklich die Parabel aus der chinesischen Philosophie, dass finde ich, ist ganz ein guter Orientierungspunkt. Ich weiss, wie sich bei mir Schmerz empfinden oder Leid anfühlt. Und wenn ich meine persönliche Empfindung kann kombinieren mit dem Wissen aus der Forschung über Tiere, da kann ich mir eigentlich aus der Kombination von diesen beiden Sachen sehr gut in Tiere einführen und mich sehr nah dem annähern, wie fühlt sich eine Kuh unter diesen und jenen Bedingungen, wie fühlt sich ein Huhn, das 11 Knochenbrüche hat und deutlich schwerer ist, als sein Skelett überhaupt tragen kann. Also das ist für mich wirklich so das Highlight ein bisschen gewesen, aber auch sonst viele spannende Sachen. Es geht nicht nur um Tierhaltung, es geht auch um den Klimawandel. Da sind wir auch berücksichtigen. Und genau auch, dass die Notwendigkeit von Initiativen vielleicht nicht unbedingt, jetzt mal unabhängig davon, wie richtig das ist, nicht unbedingt sich ergibt aus dem Vergleich zu der EU, sondern sich vielleicht ergibt aus dem Vergleich zu Zielen, die wir uns als Gesellschaft setzen oder setzen sollten. Bezüglich Würde von den Tieren, die genau auch in der Verfassung verankert ist, oder bezüglich Klimawandel. Ich danke allen fürs Zuhören und fürs Fragen stellen. Und ich danke insbesondere an Markus, eben Markus Wild, Tierphilosophie und Philosophieprozesse an der Uni Basel. Und wie ich finde, überhaupt nicht jetzt so eine Elfenturmphilosophie, sondern wirklich etwas, was ich kann als einfacher Mensch sehr viel für mich mitnehmen, auch für meinen Alltag, was mir besonders gefallen hat. Und nächste Woche treffen wir uns wieder, wie jeden Mittwoch Abend von 6:30 bis 7:30 im Einfluss. Und nächste Woche sprechen wir über die Reform der Verrechnungssteuer. Und unser Gast wird sein, der Damian Erni. Und er ist Vizedirektor von Swiss Life. Wir geben auch die ET22 immer von den Abstimmungen eine ethische Analyse der Fragen und auch von den Fakten rund um die Abstimmungsvorlagen raus. Und die ist bereits draussen und man kann die abrufen unter einem Link, wo der Thomas genau jetzt, wie ich es gesehen noch nicht gemacht hat, aber jetzt Christina gerade in den Chat gestellt hat. Wenn man den Link anwählt, dann kommt man zu unserer ethischen Analyse von der Abstimmungsvorlage. Ganz wichtig ist, falls irgendjemand von den Zuhörern mal irgendwie ein Thema hat, das man ethisch beleuchten könnte, das glatt unter den Nägeln brennt, dann kann man uns einfach kontaktieren und dann werden wir oben uns nicht zum Tanzthema diskutieren. Man kann uns kontaktieren, einfach jetzt hier im Chat kann man Themenvorschläge reinmachen, per Mail an dialog@edi22.ch oder auch über Social Media. Alle diese Kontaktinformationen findet man auf unserer Webseite. Jetzt habe ich ein paar Mal gesagt, da wäre es schön, könnten wir noch weiter diskutieren. Und jetzt für mich, aber ich bin sicher auch für die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, haben sich viele Fragen geklärt. Andere Fragen sind offen geblieben und weitere Fragen haben sich neu aufgetan. Und das ist überhaupt kein Problem, weil wie der Sokrates vor vielen, vielen Jahren schon gesagt hat, wir haben uns getroffen und wir haben gut miteinander diskutiert und wir haben keine letztendlichen Lösungen gefunden. Aber das ist nicht schlimm, weil wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Und mit dem tue ich gerne die verabschieden, die gehen müssen. Danke vielmals.